Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Radio Horeb zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif aus Berlin. Sie sehen das Antlitz Gottes. Seelsorge nach einer Totgeburt, das ist das Thema, mit dem wir uns heute in der Sendereihe Lebenshilfe beschäftigen wollen. Denn es sind viele Frauen, die das gleiche Schicksal miteinander teilen. Sie sind schwanger, aber das Kind wird totgeboren. Je jünger die Schwangerschaft war, mit desto mehr Unverständnis reagiert die Umwelt meist auf diesen Verlust. Auch viele Männer können in so einer Situation oft nicht verstehen, wie groß die Trauer der Frau ist. Sie wollen möglichst schnell zum Alltag zurückkehren. Die Fragen aber bleiben: Warum ist mein Kind nicht lebendig geboren? Wo ist mein Kind jetzt? Und wie soll ich über diesen Verlust hinwegkommen? Werde ich je Kinder haben? Wir begrüßen zu diesem Thema ganz herzlich Frau Patricia Hiemer, sie ist selbst betroffene Mutter, und Herrn Hans-Jörg Kreuzer vom Netzwerk Leben und Mitorganisator der Ausstellung Sie sehen das Antlitz Gottes zu diesem Thema. Grüß Gott.
Hallo, Frau Karif.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem, ja, eigentlich traurigen und auch schwierigen Thema, und wir werden sehen, ob im Laufe dieser Sendung doch ein bisschen Licht auch für die zurückgebliebenen Menschen übrig bleibt. Frau Hiemer, ich danke ganz besonders Ihnen auch, dass Sie bereit sind, so offen darüber zu sprechen, was Ihnen widerfahren ist.
Sehr gerne.
Ja, Sie haben das ja selber erlebt vor 4 Jahren,
ja.
Dass Sie ein Kind tot geboren haben in der 17. Schwangerschaftswoche.
Ja.
Und Herr Kreuzer vom Netzwerk Leben, Sie haben zu diesem Thema sogar eine Ausstellung mitorganisiert.
Ja, das ist richtig. Das heißt, die Ausstellung hat die Diözese ausgeführt, und das war ein ganz großes Ereignis.
Wir wollen natürlich nachher unbedingt hören, was es bei dieser Ausstellung eigentlich zu sehen gab und was diese Ausstellung auch bewirkt hat bei den Menschen. Zunächst einmal aber wollen wir uns Frau Hiemer widmen. Und Frau Hiemer, ich glaube, jede dritte Schwangerschaft, wenn ich richtig informiert bin, geht, um es mal salopp zu sagen, schief. Jede dritte Schwangerschaft kann nicht bis zum Ende fortgeführt werden.
Ja, das ist richtig.
Das ist ja ein Thema, über das auch wir Frauen untereinander ganz wenig reden. Sowas sagt man sich natürlich erst, wenn man, sag ich mal, befreundet ist oder in einem Kontext, in dem das eben gerade Thema ist. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Frauen wissen überhaupt nicht, vielleicht Gott sei Dank, wenn sie das erste Mal schwanger sind, wie häufig es eigentlich doch dazu kommt, dass eine Frucht sich doch nicht so entwickelt, wie man es sich erhofft hat.
Ja, es ist also absolut noch ein Tabuthema. Erst wenn man sich selber outet und sagt, ich habe mein Baby verloren, dann kommen ja die Frauen und ja, mir ist das auch passiert, das ist meiner Nachbarin passiert, meiner Freundin. Also es sind wirklich sehr, sehr viele.
Frau Hiemer, darf ich Sie bitten, einfach ein bisschen zu erzählen, was Ihnen widerfahren ist und auch vor allen Dingen, wie Sie das erlebt haben?
Gerne.
Und auch, wie Ihre Umwelt darauf reagiert hat. Dankeschön.
Also ich bin vor 4 Jahren nochmal schwanger worden. Das war nicht ganz planmäßig, aber wir haben schon 3 Kinder. Die waren damals 4, 8 und 12 Jahre alt. Und wir haben uns gesagt, naja, 3 Kinder schaffen wir doch auch ein 4. Haben wir uns dann doch riesig gefreut und das Kind auch in unser Leben schon eingeplant, und die Kinder haben sich riesig gefreut. Und mir war dann die ersten Wochen furchtbar schlecht. Und dann, ja, und dann ging es auf einmal besser, und dann war eigentlich, ja, es war einfach alles nur gut. Und dann haben wir gesagt, fahren wir einmal noch in Urlaub, jetzt können wir es uns noch leisten. Und kurz vorm Urlaub habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und bin halt zu meinem Gynäkologen gefahren. Er hat dann Ultraschall gemacht. Ja, minutenlang, er war sprachlos, minutenlang. Und ich habe dann also schon gesehen auf dem Ultraschallbild, keine Bewegungen. Also wir haben damals schon gewusst, dass es eine Tochter wird, und haben sie auch schon Pauline genannt. Das war also die Pauline. Und ja, ich habe dann geahnt, nachdem also auf dem Ultraschall sich wirklich nichts mehr bewegt hat, dass das Kind also verstorben ist. Also ich habe es nicht geahnt, ich habe es gewusst. Und der Gynäkologe hat dann auch also mir das bestätigt. Der war auch sichtlich geschockt. Gesagt, Frau Himmer, tut mir leid, also ich muss Ihnen mitteilen, Ihr Kind ist verstorben. Ja, dann kam natürlich erstmal der Schock. Realisiert habe ich es einfach noch nicht zu der Zeit. Es war einfach nur Schock. Ja, und die zweite Hiobsbotschaft kam dann gleich danach. Ja, ich sollte das Kind auf natürlichem Weg entbinden, weil es ja schon so groß war. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, oh Gott, wie schaffe ich das, ein totes Kind auf die Welt zu bringen? War eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und dann zwei Tage später musste ich in die Klinik, habe ich in der Früh eine Einleitung bekommen, habe dann auch Wehen gekriegt, also wie normale Entbindung auch. Und ja, nach Stunden, nachdem ich in den Wehen lag, habe ich dann im Kreißsaal die Pauline entbunden. Ja, und was ich da gesehen habe, das war einfach ein Menschlein, ein richtiges Menschlein mit allem dran, Fingerchen und Näschen und ja, das war dann einfach, das war meine Tochter. Und dann hat sich halt die Frage gestellt, was passiert jetzt mit dem Kind? Und für mich war klar, das Kind also muss auf jeden Fall beerdigt werden. Aber da war im Krankenhaus eigentlich niemand kompetent und konnte mir niemand weiterhelfen. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, es gibt in der Nachbarstadt die Möglichkeit, totgeborene Kinder beerdigen zu lassen. Und das wollten wir natürlich auch tun. Dann haben wir uns da also wirklich, wir haben wirklich darum gekämpft, dass wir das Kind beerdigen dürfen. Und letztendlich haben wir es dann, mein Mann und ich, wir haben dann einen Pfötensarg gekauft, haben das Kind vom Krankenhaus abgeholt, sind dann mit der Pauline in die andere Stadt gefahren. Also ich hatte das Schächtelchen fest umklammert auf meinem Schoß und habe dann also wirklich gewusst, das ist jetzt richtig, das war eine schlimme Fahrt, aber auch eine sehr gute Fahrt. Dann haben wir die Pauline in einem anderen Krankenhaus in einer anderen Stadt abgegeben. Und da wurde sie dann aufbewahrt in der Kühlung bis zur Bestattung. Und die Bestattung war dann gut vor 4 Jahren, am 7.7.2006. Das war dann ein wunderschöner ökumenischer Gottesdienst mit viel Gesang und Musik. Und es war so würdevoll und so, ja, es war einfach, ja, wunderschön. Und nach der Bestattung sind wir dann heimgefahren, die Kinder und der Mann waren natürlich auch dabei. Und dann saß ich draußen alleine auf meinem Balkon. Das Wetter war herrlich, ich weiß heute noch, das war strahlend blauer Himmel. Und dann saß ich da und habe natürlich geweint. Und dann habe ich mir gedacht, da habe ich in den Himmel geschaut, denke, naja, ich habe sie gar nicht verloren. Sie ist eigentlich meine Tochter. Sie ist nicht bei mir, sie ist bei Gott, aber sie ist meine Tochter. Und dann habe ich ganz deutlich eine Verbindung gespürt, so wie ein Faden zwischen ihr und mir. Also es war nicht ein Faden, ein dünner Faden, es war schon eher eine dicke Schnur, die uns da verbunden hat. Und die Verbindung besteht heute noch. Also ich kann heute sagen, ich bin absolut schmerzfrei. Die Zeit war schmerzhaft, anstrengend, hat sehr lang gedauert, die Trauerphase. Es war auch eine sehr, sehr einsame Zeit zum Teil. Aber jetzt kann ich sagen, ich habe 4 Kinder. Ich bin auch auf das 4. Kind sehr, sehr stolz. Das ist meine Tochter, sie wird immer meine Tochter bleiben. Und abends, wenn ich oft im Bett liege, ist die Verbindung da und ich halte Zwiesprache und da liege ich einfach im Bett und ein Lächeln aus Freude, dass ich auch dieses Kind habe. Aber wie gesagt, es war ein schmerzhafter Weg, aber ja, und auch einsam.
Frau Hiemer, danke erstmal für diese Ausführung.
Ja. Mhm.
Sie haben gesagt, die Trauerphase hat lange gedauert und es war ein schwieriger Weg und anstrengender Weg. Wie sind Sie denn durch diese Trauerphase durchgegangen? Wer hat Ihnen zur Seite gestanden oder was für Gedanken haben Sie getröstet?
Also der Gedanke, der mich getröstet hat, war dann auf jeden Fall der, ich sehe sie ja irgendwann wieder. Sie ist bei Gott, sie ist mein Kind und irgendwann kommt der Zeitpunkt und es wird wunderschön, wenn ich sie wieder sehe. Und meine Kinder natürlich, die haben, oder die Familie, die haben mit mir geweint und war natürlich auch Trost, obwohl ich jetzt sage, ja, Männer trauern eigentlich anders. Männer trauern mehr in sich, mehr, ja, vielleicht ist die Verbindung zu dem Kind auch nicht ganz so wie der zur Mutter. Ich möchte jetzt da keinem Mann zu nahe treten. Und Männer schweigen mehr und Frauen reden. Und mich hat das unwahrscheinlich befreit, dass ich die Geschichte immer und immer erzählen konnte. Aber es ist halt in der Gesellschaft auch so, dass irgendwann heißt, nach 6 bis 8 Wochen, ja, immer noch, bist jetzt immer noch nicht drüber hinweg. Aber 8 Wochen sind keine Zeit, das dauert einfach. Und ja, und es ist auch für andere wirklich schwer, einer Mutter gegenüber zu stehen, die ihr Baby gerade verloren hat. Es ist, also Gespräche haben mir geholfen und es ist dann auch danach in unserer Stadt eine Trauergruppe gegründet worden, die betroffene Mütter mit Fehl- und Totgeburt aufnimmt und wo man sich auch austauschen kann und ja, und sieht, das Leben geht weiter und es ist also sehr, sehr hilfreich auch, betroffene Mütter mit betroffenen Müttern zu sprechen.
Diese Gruppe, Frau Hiemer, heißt ja Sternengruppe.
Ja, Sternenkinder.
Mhm. Sternenkinder, genau. Sie treffen sich dort und besprechen natürlich das, was Ihnen widerfahren ist.
Mhm.
Inwieweit können Sie sich da gegenseitig Kraft geben? Was ist es, was Ihnen, was diese Gruppe an Kraft für Sie bereithält?
Zuerst mal ist ja, wenn man betroffen ist, es hat jeder doch im Grunde das Gleiche erlebt. Und dann hört man ja, oh, bei mir war das auch so und bei mir war es auch so und man ist nicht allein mit seinen Gedanken und jeder hat es Ähnliche erlebt und einfach reden drüber. Und die Kinder sind bei uns präsent. Es versteht jeder, dass diese Kinder da sind und was so eine Gesellschaft eigentlich sehr oft schwierig ist. Wir nennen die Kinder auch in der Gruppe beim Namen. Da heißt die Pauline und die Sarah und die Mika. Und es ist einfach, ja, unsere Kinder. Und wir haben das gleiche Schicksal und es verbindet einfach. Und wenn eine neue kommt, dann kann man die doch ein bisschen aufbauen und auch sagen, es geht weiter. Und es dauert einfach und man muss die Trauer rauslassen. Das sind alles Erfahrungen, die man dann auch weitergeben kann.
Frau Hiemer, noch nicht allzu lange ist es ja her, da wurden diese Kinder gar nicht richtig begraben, gar nicht bestattet und die haben auch keinen Namen bekommen.
Ja.
Es war halt dann eine Totgeburt und dann war es das.
Mhm.
Was macht den Unterschied, Frau Hiemer, dass Sie Ihrer Tochter einen Namen gegeben haben oder dass Sie es wirklich, sag ich mal, als Mensch auch würdigen im Vergleich dazu, wie noch vor einigen Jahren damit umgegangen worden ist?
Das Kind mit Namen, es ist ein Mensch. Der Name zeigt, dass das Kind ein Mensch ist. Also die Kinder werden anonym bestattet. Aber jetzt bei uns im Friedhof, wir gestalten dann Steine mit dem Namen. Auf dem Stein steht der Name vom Kind und er wird dann auf die Grabstelle gelegt. Es ist ein Beweis, dass das Kind da ist einfach, der Name und man hält sich fest an Beweisen, das Kind hat wirklich existiert.
Da hat sich ja ganz viel verändert. auch in der Gesellschaft, also ich meine, es ist durchgedrungen anscheinend, dass es ganz wichtig ist für die Eltern und die Familie, dass dieses Kind einen Platz erhält in der Familie. Mhm. Dass es eben nicht so behandelt wird wie ein Stück Material, aus dem halt nichts geworden ist. So, und dann ist es weg und hat auch nicht, und dann taucht es auch irgendwie nicht mehr auf, sondern dass es ein Kind ist, was man verloren hat. Mhm. Was glauben Sie, Frau Hiemer, oft ist es ja schwierig, bis sich sowas wirklich bis in die Kliniken durchsetzt und so weiter und so fort. Was hat den Ausschlag gegeben zu dieser, sage ich mal, in Anführungsstrichen Einsicht, dass es ganz wichtig ist, mit diesen Kindern anders umzugehen?
Ja, es wird auch heute mehr gesprochen als früher. Früher, man hat es ja nicht gewusst, da heißt ja die Oma, ich habe ein Kind verloren, oder die Tante, ich habe ein Kind verloren. Das hat man alles oft gar nicht gewusst. Und heute ist es ja, man möchte dann auch doch drüber reden. Und auch die Gesetzesänderung, die war 2006, gab es die Gesetzesänderung, es müssen alle Kinder, egal wie klein, bestattet werden. Es passiert dann oft auch noch in Nichtanwesenheit der Eltern, wo man jetzt auch noch drum kämpfen wollen, dass die Eltern das auch miterleben dürfen, wenn die ganz Kleinen bestattet werden. Das ist auch noch ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, dass auch die ganz Kleinen dazugehören und die Eltern auch dabei sein sollten. Es hat sich Gott sei Dank viel geändert. Und ich muss auch sagen, in den 4 Jahren zwischen Pauline und jetzt hat sich auch sehr, sehr viel schon verändert. Es war auch früher zum Beispiel die toten Babys, die hat man in Nierenschalen gelegt. Und jetzt gibt es diese Moseskörbchen. Jedes Krankenhaus hat Moseskörbchen. Das sind so Körbchen, da werden die Kinder eingebettet. Das ist natürlich ganz anders, wenn man das Kind anschaut im Körbchen, als in dieser Nierenschale. Es war eigentlich viel Arbeit von damals zu heute, aber das ist wichtig und es hat sich also gelohnt.
Frau Kreuzer, jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ja, meine Güte, dass wenn das jeder dritten Frau passiert, dann ist das offensichtlich einfach ganz normal, ne? Und das Kind ist ja denn nun auch nicht mehr da. Und dann kann man ja jetzt aber auch mal einen Punkt machen. So, ne? Wie früher ja gedacht worden ist. Denn das war ja im Grunde genommen der Konsens, das ist halt so. Und da muss man jetzt auch nicht so ein großes Aufhebens drum machen, ne? Wir kehren wieder zum Alltag zurück und du wirst schon noch mal schwanger werden, so nach dem Motto. Und das ist auch das Thema, was ich jetzt anschneiden möchte, nämlich die Folgeschwangerschaften. Wie ist denn das für eine Frau, die tatsächlich so eine Totgeburt erlitten hat? Denn es ist ja wirklich, ich glaube, das ist eins der furchtbarsten Dinge, dass man sein eigenes Kind tot auf die Welt bringen muss. Das ist schon eine Zumutung, das muss man schon mal sagen. Und etwas, wo bestimmt nicht wenige auch in Glaubenskrisen gestürzt werden.
Ja. Dann also, ich kann jetzt berichten von Frauen in der Sternengruppe. Also wir haben jetzt einige Schwangerschaften in der Gruppe miterlebt. Die Frauen sind natürlich von Anfang an verängstigt, dass das Gleiche nochmal passiert. Das Kind könnte wieder sterben. Und also da spielt Angst eine ganz große Rolle. Und dann besonders die Zeit, in der das Kind verstorben ist, ist nochmal also heftig. Und man braucht wirklich eine gute Hebamme, einen verständnisvollen Arzt, dass man sagt, okay, ich gehe mal außer der Reihe hin und lass nachschauen, ob alles in Ordnung ist, ob das Herz schlägt, ob das Kind noch lebt. Also man braucht wirklich einfühlsame Betreuung. Und die Angst ist eigentlich bis zum Ende. Aber wir haben es eben jetzt in der Gruppe erlebt. Wir haben im letzten halben Jahr 5 Gruppenbabys bekommen. Und die haben alle, also alle Mamis sind jetzt glückliche Mamis.
Und trotzdem behält aber das Kind, was nicht lebt, seinen Platz. Ne? Es ist
natürlich.
Ja nicht so, dass jetzt gesagt wird,
natürlich.
So dafür haben wir jetzt,
dieses
Kind.
Nee.
Aber
es ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist kein Ersatzkind.
Genau, aber auch das war ja früher im Grunde genommen so ein bisschen das Gedankengut.
Mhm.
Na gut, der lebt nicht, aber dafür haben wir jetzt den oder die.
Genau.
Das hat ja auch Auswirkungen gehabt auf die Kinder, die dann tatsächlich gelebt haben.
Genau.
Ne? Das sind ja psychologische Prozesse,
die
gar nicht zu unterschätzen sind.
Genau. Du bist ja nur da, weil dein Bruder verstorben ist.
Genau.
So ungefähr.
Genau. Und jetzt hast du uns auch glücklich zu machen.
Genau.
Herr Kreuzer.
Ja.
Ja, ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen und für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht später zugeschaltet haben, noch einmal sagen, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Und unser Thema heute, Sie sehen das Antlitz Gottes, Seelsorge nach einer Totgeburt. Herr Kreuzer, Sie sind tätig im Netzwerk Leben.
Ja.
Und begleiten oder haben mitorganisiert die Ausstellung Sie sehen das Antlitz Gottes. Ich möchte ganz kurz noch fragen, Netzwerk Leben, was ist denn deren Aufgabe?
Oh, Netzwerk Leben, ich selber bin ehrenamtlich und bin beim Netzwerk Leben eigentlich nur in dieser einen Sache verbunden. Netzwerk Leben ist eigentlich unter diakonischer Pastoral einzuordnen. Das heißt, die Dinge, die einerseits innerhalb der Pfarrei passieren, die Pfarrei betreffen, die einzelnen in Schwierigkeiten geratenen Mitglieder der Pfarrei betreffen, auf der anderen Seite aber Leute, die sonst eigentlich irgendwo überall durchfallen, die nirgendwo aufgefangen werden können. So habe ich das Netzwerk verstanden und meine Mitarbeit ist eigentlich nur auf dieses eine Projekt hin konzentriert. Deswegen möchte ich da und kann ich da auch nicht kompetent antworten.
Aber ich darf trotzdem fragen, Herr Kreuzer, wie kommt es, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen?
Ja, das kann ich wohl beantworten. Bei uns war in unserer Familie, meine Frau war Bildhauerin, die ist verstorben, da war ein Team von der Klinikseelsorge und die hatten uns berichtet von einer Frau, die ein Kind verloren hat und dann wurde sie von der Klinikseelsorge betreut und 4 Wochen später, nach diesem Ereignis, bekommt diese Frau eine Rechnung über Sondermüllentsorgung. Das heißt, sie musste dafür noch Geld zahlen, dass ihr Kind, ihr eigenes Kind, entsorgt worden ist, verbrannt worden ist und letztendlich dann irgendwo in einer Asche landet, die dann im Baumaterial, im Zementwerk oder sonst wo gelandet ist. Das war eine Sache, die war furchtbar. Und meine Frau hat dann ein Denkmal entworfen, für ein Kindergrab, denn die Seelsorger sagten uns, sie hätten eigentlich schon eine Grabstätte für Tod- und Fehlgeburten gehabt, aber dieses Kind konnten sie, da haben sie einfach zu spät erfahren davon. Und ein Denkmal, das meine Frau gemacht hat, zeigt Jesus, der mit offenen Armen ein Kind aufnimmt. Und da haben sich so viele Frauen, wie sie das Bild gesehen haben oder die Plastik gesehen haben, geöffnet, ohne dass ich sie irgendwie gefragt hätte, aber auch Väter. Und da war dann der Schmerz groß. Mir ist aufgefallen, ein doppeltes. Einerseits ist es ein Ereignis, das zeitlebens nie vergessen wird. Das geht über Jahrzehnte. Diese Verletzung sitzt einfach tief. Die kann auch nicht so ohne weiteres bewältigt werden. Oft nicht ohne professionelle Hilfe. Und das Zweite, Eltern berichteten, dass es einen Bruch mit der Kirche gegeben hat. Das sagt doch prompt ein Geistlicher, und das war eigentlich sehr, sehr häufig, ja, das war das überhaupt schon für das Monat? Nein, da habe ich nichts damit zu tun. In einem Fall weiß ich, dass da sogar zu einer anderen Konfession die Mutter geschickt worden ist. Vielleicht mag sich der Geistliche von den anderen Leuten da um dieses Kind kümmern. Und dann waren die Fragen, warum können wir diese Kinder nicht taufen? Warum gibt es keine Beerdigung? Warum gibt es keinen Eintrag ins Totenbuch? Und dann noch dieser ganz große Schmerz, man weiß ja nicht einmal, wo das Kind überhaupt ist. Keine Grabstätte ist bekannt. Also das war eine Not. Und nachdem ich das so oft gehört habe, da war es dann eigentlich an der Zeit, dass man das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst hat. Und da waren dann letztendlich einige Punkte ausschlaggebend. Die Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Evangelium Vitae, in dem er ganz klar sagt, es ist nichts verloren, diese Kinder leben bei Gott und die Eltern können diese Kinder als Fürbitter anrufen. Das Zweite, bundesweit gibt es jetzt Grabfelder für, nennen wir sie, Stillgeborene, die meistens von Kliniken betreut werden. Und dort werden eben diese Kinder würdevoll bestattet, meistens in einem ökumenischen Ritus. Dann haben wir noch etwas in Bayern ist, das hat die Frau Himmer schon gesagt, die Verpflichtung, dass praktisch jedwede verstorbene menschliche Leibesfrucht ohne Rücksicht auf Alter, Größe, Aussehen zu bestatten ist. Und diese Punkte, die waren dann eigentlich ausschlaggebend, dass man dann gesagt hat, jetzt kümmern wir uns einmal darum, dass das Ganze auch einmal in die Kirche getragen wird, dass in die Öffentlichkeit getragen wird. Die Ausstellung hatte also zwei Adressaten. Einerseits die Kirche selber, die Geistlichen, und zum Zweiten die betroffenen Eltern. Vielleicht kann man dann drittens noch dazu sagen, das Personal der Klinik, alle, die hier in diesem Zusammenhang irgendwie tätig sind.
Sie sehen das Antlitz Gottes, Seelsorge nach einer Totgeburt und der Umgang auch damit. Das ist das Thema der heutigen Sendung in der Sendereihe Lebenshilfe hier bei uns bei Radio Horeb. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgäste sind Frau Patricia Hiemer, sie ist selbst betroffene Mutter, und Hans-Jörg Kreuzer vom Netzwerk Leben. Und wir begrüßen jetzt ganz herzlich in der Leitung Herrn Deuter.
Ja, grüß Gott, hier ist Deuter.
Ja, Herr Deuter, bitteschön.
Wunderschönen Morgen alle. Erstmal vielen Dank für den einfühlsam vorgetragene Lebensgeschichte. Respekt von Ihren Offenheit, um gerade darüber etwas in der Öffentlichkeit zu erzählen. Das kann ich nicht genug betonen. Dennoch habe ich da eine gewisse Sage, ich möchte nicht sagen, einen etwas auszusetzen, aber irgendwie hätte ich mir mehr gewünscht. Also ich persönlich ging es mir zumindest so, ich habe mich nicht so gemeint und eingebunden gefühlt, wo Sie sagten, die Männer leben das anders als die Frauen. Das wird vielleicht nach außen so ersichtlich, aber so wie es mir zumindest geht, ich habe kein Kind verloren, aber es geht um die Trauer. Trauer ist für mich immer Trauer. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es weniger so differenzieren, dass die Männer von Frauen, dass diese, wie soll ich sagen, wie eine Art, ich habe da so eine Art harte Abgrenzung erlebt. Und das hätte ich mir mehr gewünscht, dass einfach,
Kann ich was dazu sagen?
Bitte, Herr Deuter, aber ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich für den Anruf und auch für das, was Sie sagen. Das finde ich richtig schön, dass Sie anrufen und da mal Einspruch erheben. Aber das ist offensichtlich auch so, wie es wahrgenommen wird. Frau Hiemer, bitteschön.
Ja, also ich glaube, ich habe auch gesagt, ich möchte keinem zu nahe treten. Und ist klar, die Trauer ist auch da, ist genauso da. Aber Männer gehen anders mit ihrer Trauer um. Frauen möchten halt reden und reden und reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Männer trauern in sich. Die machen das mehr mit sich selber aus. Die möchten auch wieder funktionieren dann. Die müssen wieder arbeiten gehen, wieder Unterhalt verdienen. Natürlich ist die Trauer, also ich möchte wirklich keinem zu nahe treten. Aber ich habe es empfunden, die Trauer bei Männern ist einfach anders. Aber natürlich ist die genauso da. Und Dankeschön an den Anrufer auch.
Ja, danke auch. Und ich möchte da auch noch mal was hinzufügen. Offensichtlich besteht vielleicht auch, wie so oft, bei zwischen Männern und Frauen auch einfach dann ein Kommunikationsproblem. Mhm. Beziehungsweise durch diese unterschiedliche Verarbeitung kommt man vielleicht nicht so gut zueinander, wie es vielleicht schön wäre. Ja. Vielleicht braucht jeder tatsächlich wirklich dann was Unterschiedliches, was eben dann so eine Grenze erfahrbar macht. Vielleicht auch für die Männer. Wer weiß. Wir können gerne noch anrufen. Heute hier.
Ja.
Das ist aber keine Wertung. Das haben wir ja jetzt auch gesagt.
Nein, ist auf gar keinen Fall.
Genau.
Wollte auch auf gar keinen Fall eine Wertung sein.
Genau, genau. Ja, Herr Kreuzer, ich möchte jetzt nochmal zu Ihnen kommen und zu der Ausstellung, die Sie gemacht haben zu dem Thema, Sie sehen das Antlitz Gottes.
Ja.
Ganz kurz nochmal zum theologischen Verständnis. Die Kirche sagt ja selbst, die Kinder sind bei Gott. Früher gab es ja diese Vorstellung von diesem sogenannten Limbus. Ich möchte das hier doch nochmal kurz aufgreifen, um aufzuzeigen, dass sich da auch ganz viel verändert hat. Können Sie dazu was sagen?
Ja, sicher. Der Limbus, und das war eine entscheidende Aussage von Kardinal Ratzinger, und die hat er als Papst Benedikt jetzt noch einmal wiederholt. Der Limbus ist nie Lehre der Kirche gewesen. Das ist also...
Vielleicht erstmal erklären, was dieser Limbus überhaupt bedeutet hat.
Der Limbus heißt eigentlich Rand, es ist ein Raum, es ist nicht Himmel und ist nicht Hölle, es ist der angebliche Ort für die Seelen vorgeburtlich oder im Kleinkindalter ungetauft verstorbener Menschen. Diesen Ort gibt es nicht. Ich möchte flapsig fast sagen, es ist irgendwie ein Parkplatz für Seelen, wo man nicht weiß, wohin damit. Diese verstorbenen Kinder leben aber jetzt in der Barmherzigkeit Gottes. Die Kirche sagt heute, wenn die Eltern schon ihr Kind hätten taufen lassen, dann ist auch ein kirchliches Begräbnis möglich, denn mit dem Limbus war auch die Vorstellung verbunden, dass diese Kinder nicht kirchlich bestattet werden dürfen. Und das führte natürlich zu Katastrophen und das führte zu wirklich schwierigen Sachen, wo dann eben bedingt Taufe gemacht worden ist oder Kinder zeichnen. Ein Beispiel, da hat man zu einer Klosterkirche die Kinder über hunderte von Kilometern gebracht, die totgeborenen Kinder, und dann hat man geschaut, was kann man machen, dass das Kind sich ein bisschen rührt, und dann, wenn es sich rührt, dann wird es schnell getauft, und damit es sich rührt, da hat man dann eben ein bisschen am Arm geschüttelt oder so. Also das sind wirklich ganz kuriose Sachen passiert, die dann die Kirche verboten hat, zu Recht verboten hat, auf der einen Seite, weil das ein Missbrauch ist, auf der anderen Seite, man wusste es einfach nicht besser. Jetzt, wo diese Theorie vom Limbus vom Tisch ist, wo man eben von vornherein sagt, und das ist eigentlich die Kernaussage der Ausstellung, der Mensch ist von der Befruchtung an, ab der Verschmelzung von Ei und Samenzelle, ein individueller Mensch, und die Kirche ergänzt, er ist von da ab ausgestattet mit einer Seele und er hat auch einen Schutzengel an seiner Seite. Und mit dieser Aussage, da kann man jetzt dann wirklich hier den Eltern die adäquate Auskunft geben auf die Frage, wo ist mein Kind? Dann kann man ihnen den Trost geben und dann kann auch hier von ausgehend Seelsorge beginnen, um eben den Trauer, den Schmerz, auch den Schmerz der Männer, der Väter, wirklich zu behandeln, hätte ich beinahe gesagt.
Herr Kreuzer, wir haben ja hier bei Radio Horeb auch schon das Thema gehabt, Abtreibung und Trauer nach Abtreibung. Auch diese Kinder kommen ja nicht lebend zur Welt, allerdings natürlich durch, ich sag's mal, eigenes Verschulden. Gilt denn diese Barmherzigkeit Gottes auch für diese Kinder?
Nach Aussage von Papst Johannes Paul II. Ganz eindeutig in der Enzyklika Evangelium Vitae in Abschnitt 99, da schreibt der Papst ausdrücklich, dass diese Kinder im Angesicht Gottes sind. Das ist eine. Das zweite, auf dieses Thema wollten wir hier nur ganz beschränkt eingehen, nach dem Motto, Und da unterstützen wir uns auch die Aussage von Mutter Teresa aus Kalkutta, das Kind, eine Abtreibung hat immer mehrere Opfer, das Kind, die Eltern und die Gesellschaft. Aber es ist wichtig, dass diese Kinder auch das wissen, dass diese Kinder bei Gott sind. Und Frau Himmel sagte vorhin von den Gruppen, von den Treffen, Sternenkinder und so, da haben wir die Erfahrung, dass sich immer häufiger bei diesen Gottesdiensten, auch Gottesdienste für trauernde Eltern, sich Eltern dazugesellen nach Abtreibung. Und irgendwann kommen auch diese Eltern dann drauf, dass eben hier ein Trost für sie selber auch möglich ist. Aber ansonsten hat die Ausstellung hier dieses Thema außen vor lassen. Wir gehen darauf hinaus, jeder Mensch ist von Anfang an, von vornherein Mensch, und es schließt natürlich dann eine Schwangerschaftsbeendigung in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Ja. Ich danke Ihnen einfach dafür. Es war mir einfach jetzt wichtig, das anzusprechen, weil bestimmt gibt es auch Hörerinnen, die vielleicht abgetrieben haben und vielleicht hoffentlich auch dann Trost gefunden haben und Vergebung für die Abtreibung und eben auch Vergebung für sich selbst. Denn das ist ja auch ganz wichtig.
Das ist möglich. Die Kirche bietet dazu wirklich alle, ist wirklich offen dafür, dass eben hier diese Wunden auch geheilt werden können.
Genau. Nur damit sich die Familien auch mit eingeschlossen fühlen dürfen, wenn wir jetzt nämlich erfahren wollen, was es denn bei dieser Ausstellung zu sehen gibt, Herr Kreuzer.
Ja. Zunächst einmal einen historischen Teil. Da habe ich vorhin schon ein Beispiel gebracht. Wie hat man früher dieses Problem behandelt? Das war wirklich dramatisch, und Totgeburten waren eigentlich die Regel. Fast in alle Familien waren irgendwie betroffen. Und da sehen wir dann zum Teil Votivgaben, wir sehen Epitaphe, wir sehen, was sehen wir denn? Eine Grabstätte, die im Friedhof war, aber nur speziell für diese Kinder gedacht war, für Kinder, die ohne Taufe verstorben sind. Und die Gesellschaft hat sich immer darum bemüht, den Eltern nachzukommen, entgegenzukommen in ihrer Trauer. Denn die Trauer selber, die ist ja, die kann man nicht wegleugnen, die ist einfach da. Wenn jemand ein Kind verliert, das ist eine Sache, die ist unfassbar. Ich selber bin Betroffener auch. Und aus der Sicht weiß ich, dass es also wirklich enorm wehtut. Das ist eine. Das zweite waren dann eben die Dokumente der Kirche. Das heißt also, die Aussage der Limbus gilt nicht. Die Kinder sind von vornherein beseelt. Dann die Aussage des Staates. Alle die totgeborenen Kinder sind würdig zu bestatten. Und dann noch der Stand der medizinischen Wissenschaft. Zu dieser Ausstellung konnten wir einen Pränataldiagnostiker gewinnen, einen Lehrstuhlinhaber, der uns hier Fotos und einen Film geliefert hat über die Entwicklung des Menschen. Und es ist dermaßen dramatisch, dass man eben sieht, von Anfang an schon ab, also soweit es überhaupt fotografierbar war, sieht man, es ist ein Individuum, wo eben das fertig ist, in sich, das sich nur noch entwickelt. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, was dann kommt, das ist, was geschieht nach der Totgeburt in der Klinik. Frau Hema hat es schon angedeutet mit dem Moseskörbchen. Dann die Berührungsreliquien. Oft ist ja eigentlich von dem Kind nichts mehr übrig. Und dann ist es ein kleiner Stein, ist es ein Herzler, ist aus Stein oder ist es eine Medaille oder irgendetwas, das das Kind berührt hat. Und das kriegen die Eltern, das nehmen die Eltern mit nach Hause. Das ist für sie eine unendlich wertvolle Reliquie, bei der sie eben dann an ihr Kind, einen direkten Bezug zu ihrem Kind haben, sagen wir so rum. Dann andere Andenken, viele Kliniken machen es jetzt so, dass sie von vornherein die Kinder fotografieren, wenn es möglich ist, auch schon einen Fußabdruck auf eine Karte machen und das Ganze dann aufheben, dass die Mütter es dann eben abholen können. Denn manche Mütter sind so von dem Ereignis geschockt, dass sie zunächst einmal auf Distanz gehen. Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist die, dann werden sie neugierig und dann wollen sie ihr Kind sehen. Dann wird es eben ihnen präsentiert. Und dann ist es sogar so, und das ist bezeugt, dass eben die Mütter dann diese Kinder wirklich ganz liebevoll selber ankleiden, um sie dann eben herrichten für oder vorbereiten für die Bestattung. Dann, was sehen wir noch? Die Klinikseelsorge. Das sind Hinweise, was kann die Klinikseelsorge tun? Das ist also trösten, ein Segensgebet über die Eltern sprechen, einen Segen über das Kind sprechen und dann auf den zuständigen Ortspfarrer hinweisen und vor allem mal auf die Tatsache, dass das Kind beerdigt wird. Entweder es wird beerdigt von Seiten der Klinik in einer Sammelbestattung, die findet auch wieder ökumenisch statt, oder aber die Eltern haben die Möglichkeit, selber die Beerdigung zu besorgen. Und deswegen entstehen hier in unserem Raum auf dem flachen Land überall Kindergräber für totgeborene Kinder, wo eben dann heimatnah, wohnortnah das Grab ist, wo die Eltern dann hin können, wo sie nicht weit fahren müssen, wo sie sagen können, ich kann jederzeit zu meinem Kind. Was haben wir? Ja. Dann haben wir das, was die Pfarrseelsorge macht. Und da ist die Diözese Eichstätt jetzt so weit, dass sie eine Urkunde, eine kirchliche Bestätigung herausgegeben hat. Ich lese den Text mal vor. Da heißt es Pfarrei zu kirchliche Bestätigung des Kindes und dann der Name des Kindes, der Eltern, der Name der Eltern kommt dann rein, aus unserer Pfarrei ist am, geboren und verstorben, Zeugnis des Glaubens. Nach dem Glauben der heiligen katholischen Kirche ist dieses Kind im Angesicht Gottes. Es lebt bei Gott. Nochmal Ort, Datum, die Unterschrift des Pfarrers. Und dann die Eintragung in das Matrikel der Pfarrei ohne laufende Nummer. Das ist also dann, wenn das Kind unter 500 Gramm ist, dann wird es nicht weder registriert bei der Gemeinde, noch wenn es unter 500 Gramm ist, sondern kriegt es nur diese Bestätigung vom Pfarrer. Dann kriegen die Eltern nur diese Bestätigung vom Pfarrer. Und die Seelsorge selber, die hat dann das Seelsorgegespräch, die Spendung der Sakramente, die würdige Bestattung und dann eben diese kirchliche Bestätigung. Die Spendung der Sakramente. Manche Eltern fühlen sich irgendwie, wenn dieses Ereignis eintritt, schuldig, obwohl sie keine Schuld haben. Und da ist dann vielleicht die Beichte eine Möglichkeit, auch dieses Problem anzubringen, auch wenn definitiv keine Sünde da ist. Aber im Beichtgespräch selber, da lässt sich dieses eben mal ganz gut auch gegenüber Gott ausdrücken, was man denn eigentlich da für Probleme hat, innere Probleme. Und das Zweite ist, wenn eine Familie dieses Ereignis von so einem Ereignis betroffen wird, dann sind diese, als Mutter und Vater, möglicherweise auch Geschwister, verletzt, eindeutig verletzt. Und da bietet die Kirche dann auch, wenn die Eltern das wünschen, an das Sakrament der Krankensalbung. Das ist wirklich ein Sakrament, das sehr viele Gnaden vermittelt und das dann auch ein guter Einstieg ist, um eben diesen Heilungsprozess dann in Gang zu setzen.
Herr Kreuzer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Ausführungen und auch für die Beschreibung der Ausstellung, aber auch, was Sie Wichtiges darüber hinaus gesagt haben.
Ja, jetzt bitte.
Die Frage, wo kann man denn diese Ausstellung eigentlich sehen?
Diese Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert. Das heißt also, die Diözesen können diese Ausstellung anfordern. Und momentan steht sie in Eichstätt im Diözesanmuseum, beziehungsweise dort im Archiv. Und sie kann jederzeit abgerufen werden. Und da sind dann schon Leute da, die diese Ausstellung auch erklären. Und in Eichstätt hatten wir zu dieser Ausstellung noch eine interdisziplinäre Fachtagung mit Gynäkologen, mit Klinikpersonal, mit Bestattern und vor allem mit Betroffenen. Und dann war noch eine Tagung für die Seelsorger, damit die Seelsorger der Diözese hier zu diesem Bereich Bescheid wissen und dann eben auf die Eltern zugehen können.
Herr Kreuzer, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Hiemer, auch Ihnen natürlich, für diese ganz einfühlsame und ganz spannende Sendung einfach auch. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch die Frage, was Sie sich für die Zukunft erhoffen, und zwar im Umgang eben mit dem Thema Todgeburt.
Ich erhoffe mir, dass offen damit umgegangen wird. Offen, ehrlich, ja, dass man einfach auch redet und keine Scham hat, zu reden drüber. Ja, und das natürlich jetzt, also was jetzt auch wirklich immer mehr im Kommen ist und auch gemacht wird, dass die Kinder also wirklich würdevoll bestattet werden. Das ist mein großes Anliegen. Ja, und wie gesagt, dass man offen spricht. Und ich sage immer, Kinder machen das ganz toll. Kinder sprechen einfach die toten Babys mit Namen an. Meine Kinder zum Beispiel, die sagen, ja, da ist ja noch eine Schwester da. Ich, wenn zum Beispiel irgendwo bin und sehe Bekannte, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, und die sagen dann, ja, wie viele Kinder hast du denn jetzt? Ja, dann sagt der Kleine, ja, 4. 3 sind da und 1 ist im Himmel. Dass es einfach selbstverständlich ist, dass die Kinder Platz in den Familien haben und dass die Kinder auch von der Umwelt anerkannt sind und dass man die auch beim Namen nennen kann. Und wir möchten das auch drüber reden, und auch in 10 Jahren werde ich wahrscheinlich noch von meinem Kind reden.
Dankeschön, Frau Hiemer.
Bitte.
Herr Kreuzer, Sie noch ein abschließendes Wort?
Ja, wir würden uns wünschen, dass regelmäßig Gottesdienste für trauernde Eltern anberaumt werden, meinetwegen einmal im Monat regelmäßig, denn die Eltern haben wirklich hier viel Trost. Das Zweite, was außen vor bleibt, ist aber gerade angesprochen worden, auch die Trauer der Geschwister. Denn viele Geschwister haben hier wirklich ein Problem, und da ist die Forschung noch absolut hinten dran. Da ist noch viel zu wenig da, um eben diese Kinder entsprechend zu betreuen, damit auch diese Kinder, nehmen wir gerade mal Zwillingskinder, wo ein Zwilling gestorben ist während der Schwangerschaft, also die haben wirklich Probleme, und da kann man was tun. Und dann haben wir noch also Gebetsnischen in einigen Kirchen, da liegt ein Buch und da liegt eine Zettelbox, und da können die Eltern dann an ihr Kind, das sie ja bei Gott wissen, ihre Fürbitten hinschreiben, bitte, mein liebes Kind, bitte für mich. Oder sie schreiben ein Briefle oder sonst wie was. Und diese Briefle werden dann und diese Fürbitten werden dann beim Gedenkgottesdienst für trauernde Eltern einfach zu den Fürbitten dazugenommen und anschließend verbrannt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung und bitte. Möchte mich von Ihnen verabschieden. Auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch für den Anruf. Weitere Informationen zu dieser Sendung wie immer bei unserem Hörerservice unter 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung aus dem Internet downloaden als Podcast unter www.horeb.org. oder auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter 0700 75 25 75 20. Es verabschiedet sich von Ihnen ganz herzlich Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.